Willkommen zu Martina und Menschen, dem Podcast für alle, die echte Gespräche wollen statt Smalltalk. Ich bin Martina Draper, Fotografin, und durch meinen Beruf begegne ich vielen spannenden Menschen. Hier spreche ich mit ihnen aber nicht über perfekte Bilder, sondern über das, was sie wirklich bewegt. Geschichten, die du sonst nirgends hörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Martina und Menschen. Ich bin heute zu Gast bei Autorin, Journalistin und Kolumnistin Gabriele Kuhn. Liebe Gabriele, schön, dass ich heute bei dir sein darf und so schön, dass wir heute dieses Gespräch miteinander führen.
Freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich mich auch. Gabriele, wir kennen einander nicht über den Beruf. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, es war Facebook, das uns zusammengeführt hat. Und ich habe auch kürzlich auf Facebook einen Post von dir gesehen, wo du über Lustigkeit und Traurigkeit gesprochen hast und darüber, dass wir auf Social Media sehr oft nur eine geschönte Version des Lebens sehen. Und das hat mich dann so zum Nachdenken gebracht, dass wir ja ganz oft dort nur Augenblicke sehen. Kurze Augenblicke und die aber bei uns dann irgendwie diesen Eindruck erwecken, als wären sie von Dauer, als wären diese schönen Augenblicke von Dauer, als wäre Dauerglücklichkeit irgendwie so dieses, ja, das erstrebenswerte Lebensgefühl. Aber eigentlich sind es ja nur Momente, Momentaufnahmen und Momente sind nie von Dauer, die gehen immer zu Ende. Also alles ist irgendwie vergänglich und das ist auch ein Thema, das mich schon seit Anfang des Jahres sehr begleitet, diese Vergänglichkeit. Und ja, jetzt wollte ich fragen, wie geht's dir so mit dieser Vergänglichkeit von schönen Momenten oder Vergänglichkeit von Phasen des Lebens? Ich tue mir da nämlich sehr schwer damit. Wie schaut das bei dir aus?
Na, ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Reel, das ich da gemacht habe über das Lustigsein und das Traurigsein. Und ich finde es spannend, dass du sagst, das sind immer nur Momente, aber es gibt natürlich auf Instagram Personen, die diese Momente zu einer großen Geschichte machen, weil sie immer nur schöne Momente posten. Und nur schöne Menschen und gebügelte Menschen und so, als gäbe es eigentlich nie eine einzige Träne oder ein einziges Bedauern oder auch andere Dinge, die berühren und eben nicht nach wunderschönen Bildern klingen und wunderschönen Melodien, sondern halt auch tief betroffen machen. Das ist das, was ich ausdrücken wollte. Und ja, ich gebe dir recht, Momente sind Momente und alles zieht an uns vorbei wie so Wolken. Du sagst, du tust dir schwer mit Vergänglichkeit, das kann ich gut nachvollziehen. Ich tue es mir auch schwer, aber je älter ich werde, desto bewusster gehe ich mit diesem Thema um und desto mehr beschäftige ich mich damit, weil es auch an der Zeit ist. Ich glaube, es ist sehr abhängig davon, wie alt man ist oder in welcher Lebensphase man sich befindet. Aber wenn man so wie ich so schon sich dem letzten Lebensdrittel, Viertel nähert und man weiß, also es gibt jetzt auch schon Leute in meinem Alter, die nicht mehr sind, dann gilt es, sich auch mit dem Thema Vergänglichkeit, Abschied, Sterben auseinanderzusetzen. Und das Sterben findet ja, Sterben, das ist so ein großes, schweres Wort, ja. Mit Sterben assoziieren wir ja immer das, was wir so sehen, die letzten Atemzüge auf einem weißen Laken, der Schock, Herzstillstand, er ist nicht mehr und so. Aber Sterben ist ja, einatmen, ausatmen, ein Moment, wo auch wieder was stirbt, weil in uns sterben in jeder Sekunde Zellen ab und kommt aber wieder was Neues nach. Das ist ja das Spannende daran. Und Sterben ist halt auch im Kleinen zu sehen, also kleine Abschiede, große Abschiede. Und das nenne ich halt sozusagen mit den Abschieden des Lebens leben. Und das ist nicht immer einfach, da gebe ich dir recht.
Aber eigentlich so betrachtet ist dann das ganze Leben ein einziger Abschied, oder? Weil jeder Moment ist ja wirklich nur eine Millisekunde und dann ist er auch wieder vorbei?
Ja, das ist jetzt eine sehr Metaebene. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich tief in die Philosophien, die es natürlich dazu gibt, eintauchen. Aber es ist eigentlich ein schönes Bild in dem Moment, wo ein Mensch zur Welt kommt und den ersten Atemzug tut, atmet er sich eigentlich schon wieder dem Ende entgegen, auch wenn das vielleicht erst 90 Jahre später sein wird. Aber es ist so. Geburt ist der Anfang vom Ende.
Und jetzt eben, wo du sagst, du bist halt im letzten Drittel oder Viertel deines Lebens, ist es wirklich so, dass du Momente bewusster genießt oder dass du ja dir einfach bewusst bist, dass es zu Ende sein kann, dass nichts von Dauer ist, dass was heute da ist, morgen weg sein kann? Lebst du irgendwie so in diesem Bewusstsein?
Ja, mehr schon, aber nicht, also mehr. Aber ich würde jetzt nicht sagen, in einem extrem ausgeprägten Bewusstsein. Aber ich beschäftige mich nur schon seit jungen Jahren mit dem Thema Tod und Vergänglichkeit, was auch eine persönliche Geschichte hat. Ich war mit 20 Jahren vollweise. Das heißt, meine Eltern sind innerhalb von 5 Jahren gestorben. Zuerst mein Vater und dann meine Mutter. Und ich war 20, wie ich dann allein war. Und wer so früh Tod erfährt, das ist ja auch bis zu einem gewissen, das ist was Traumatisches, das ist eigentlich wieder die Natur, das sollte so nicht sein. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit am Ende des Tages, mit der ich dealen muss. Aber es war ein Auslöser dafür, dass ich mich extrem mit dem Thema Tod auseinandergesetzt habe. Und das geht seit ich 20 bin. Ich habe unglaublich viel dazu gelesen. Natürlich gab es dann Phasen, wo das weniger Rolle gespielt hat, aber dann passieren auch wieder Dinge im Leben, wo man auf anderen symbolischen Ebenen mit Trauer, mit Trennung, mit Abschieden konfrontiert ist und dann kommt es wieder mehr. Und ich habe mich dann vor 2022 habe ich mich dazu entschlossen, eine Ausbildung in diese Richtung zu machen. Und zwar zum Ehrenamt für Lebenstrauer und Sterbebegleitung. Das habe ich dann auch gemacht, Kardinal Könighaus. Und das hat mir unglaublich viele Einblicke gegeben in ein riesiges Thema. Also da habe ich dieses Thema wirklich von allen Facetten gesehen, bearbeitet, mir angeschaut, gefühlt erlebt, ja. Und dann habe ich eben noch den weiteren Lehrgang gemacht, Trauerbegleitung bei der Silvia Langtaler, eben auch im Kardinal Könighaus, wirklich sehr zu empfehlen. Das ist ein Aufbaulehrgang. Und das würde mich befähigen, sozusagen im Hospiz oder in solchen Einrichtungen als ehrenamtliche Mitarbeiterin mitzuarbeiten. Ich habe es aber dann nicht gemacht.
Wollte ich nämlich jetzt fragen, ob du das dann auch schon einmal gemacht hast.
Genau. Weil ich durch diese Prozesse und aber auch durch parallele Lebensprozesse, die da gelaufen sind, wieder total intensiv an diese eigene Thematik gekommen bin. Also weil ich gemerkt habe, wie viel unverarbeitete Trauer da noch in mir ist, die ich mit 20 einfach noch nicht verarbeiten konnte, sondern ich habe mich damals nach relativ kurzer Trauerzeit noch dazu, wo ich ein extrem schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern hatte, beide mit einem Alkoholthema und schwierige Geschichte, möchte ich jetzt nicht groß ausholen, aber habe da einfach gesagt, da ist ein Cut, vielleicht ist es auch gut, dass die nicht mehr da sind, ich kann ein neues Leben beginnen und habe mich wirklich in ein neues Leben gestürzt. Mit einem neuen Partner und neue soziale Schichten und dann auch bin ich Mutter geworden und dann drängt es immer mehr in den Hintergrund. Aber was ich schon immer gespürt habe, dass so ein leiser Faden der Traurigkeit mich immer begleitet hat. Also ich würde sagen, man hätte eben...
So wie ein Grundton,
eine Grundmelodie, genau. Und das war... Viele haben über mich eben gesagt, das passt auch zu dem Reel von Instagram, du kannst so wahnsinnig lustig sein. Du bist ein totaler Clown. Ich habe Witze erzählt, ich habe Gesellschaften unterhalten. Aber ich konnte am nächsten Tag aufwachen und ich war traurig. Und ich wusste nicht, warum. Und dieses Warum habe ich dann erst viel später erkundet, als halt wieder äußere Ereignisse dazu geführt haben, dass ich mich einfach damit auseinandersetzen musste. Und es war immer so, es war ja so spannend. Ich habe mich ja, bei den, wo andere Leute sagen, wurscht, ja, war ich mit 23, 24, war ich auf einem Tenniscamp. Ja, da habe ich Tennis gelernt. Das war total supprig. Und das war so 14 Tage und da sind wir so Gruppen gewesen und ich habe mich mit denen allen gut verstanden und ich habe dann gemerkt, ja, ich kann ja Tennis spielen. Und dann waren die Lehrer, die waren so ermutigend und dann waren die 14 Tage vorbei. Und ich war todtraurig, dass das vorbei ist, dass diese Menschen jetzt wieder aus meinem Leben gehen, dass ich diese Tennislehrer nicht mehr sehen werde. Ich habe damals Tagebuch geschrieben, das kann ich heute noch nachlesen, was ich da für ein Traurigkeitsdrama draus gemacht habe, ein Gedicht geschrieben und voll poetisch und so weiter. Aber das ist so, das ist eben, weil das mein Thema ist.
Mhm. Das ist spannend jetzt, dass du das sagst, weil das erinnert mich so an mich, weil ich habe das auch, und eben du sagst, das Tenniscamp, das war eine Woche oder
zwei
Wochen, ja. Weil ich merke das an mir und da denke ich auch immer, das ist total übertrieben, wenn ich jetzt irgendwo bin, ja, eine Woche und es ist wahnsinnig schön und ich muss dann wieder nach Hause fahren, dann habe ich auch so eine tiefe Traurigkeit, wenn ich dann diesen Ort, der doch so schön ist oder wo so, also wenn ich den dann wieder verlassen muss und ich denke mir, also vom Verstandesmäßig denke ich mir, das steht in überhaupt keinem Verhältnis dazu, meine Traurigkeit zu dem, was halt jetzt ist. Ich fahre wieder nach Hause, ja, und der Ort ist weder weg noch sonst irgendwas. Aber es ist halt irgendwie vorbei. Und glaubst du, ist das wirklich so, wenn man irgendeinen Abschied, ich meine, bei mir war es halt dann die Trennung meiner Eltern oder so, wenn man das nicht verarbeitet hat, dass das auf sämtlichen Ebenen dann irgendwie wieder kommt?
Ja, also was ich gelernt habe, weil ich ja dann noch ein weiteres Seminar gemacht habe beim Roland Kachler, der es über traumatische Trauer und traumatische Abschiede und so weiter, also auch im Kontext des Sterbens, habe ich besucht. Und da habe ich schon gelernt, dass es natürlich, wenn du mit 20 beide Eltern verloren hast, dann ist das ist schon ein traumatisches Erlebnis, ja. Weil man in dem Alter einfach noch nicht allein sein sollte.
Ja, absolut.
Genau. Und ich glaube, solche prägenden Einschnitte, ja, wir werden, also abhängig vom Alter, wir werden durch sowas sehr geprägt. Und wenn Kinder sehr früh zum Beispiel einen Elternteil verlieren und oder auch sehr früh massive Trennungsängste entwickeln oder so, dann kann das schon ein Leben lang ein Thema sein und prägend. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt eine massive Störung haben muss, Klammer auf, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass das auch passiert. Es kommt dann immer darauf an, wie man begleitet wird und wie viel Resilienz man sozusagen in sich trägt. Aber ja, ich denke schon, dass das schon sehr mitschwingt. Und dann glaube ich auch, und da bin ich davon zutiefst überzeugt, weil ich mich auch damit besonders beschäftigt habe, diese transgenerationalen Traumata, die schwingen da auch mit. Also das darf man nicht vergessen, dass gerade bei mir, meine Eltern sind beide, die werden jetzt beide bald 100 oder so. Meine Mutter wäre schon 100 gewesen. Also 24er Jahrgang, 27er Jahrgang. Mein Vater, etwas jünger als meine Mutter, die sind im Krieg aufgewachsen. Also die waren halt Teenager, wie es im Krieg war, was da abgegangen ist, was da Verlusten. Also mein Vater hat seinen Vater verloren, dann ist er last minute noch Operation Volkssturm oder wie das geheißen hat, an die Front gezogen worden. Verlust von allem, von Hab und Gut, von Menschen, von Freunden. Du musst dir vorstellen, du bist der Clique irgendwo, du gehst immer irgendwo in Grietzendorf schwimmen, keine Ahnung, ja. Und 4 Jahre später ist von der Clique nur mehr 3 Leute über, weil der Rest ist tot.
Ja.
Ja. Also es macht was. Und das hinterlässt tiefe, tiefe traumatische Spuren. Meine Mutter hat ihren Bruder verloren, der ist mit 19 im Krieg gefallen und die waren ganz ein enges. Also meine Mutter hat auch sehr, sehr viel Trauer in sich getragen und das überträgt sich. Während sie mit mir schwanger war, ist ihr Vater gestorben. Und da gibt es mittlerweile auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass solche Traumata weitergehen und dass das so ein, ja, dass das einfach sich dann als Grundmelodie in dein Leben einschleicht.
Das ist ja dann wenn man es so nimmt, ein Generationenthema.
Ja.
Ja. Diese eben auch dann Nicht-Verarbeitung all dieser Abschiede, weil die gab es ja nicht.
Die Verarbeitung
danach, nein, das war ja absolut, das war ja kein Thema überhaupt. Schweigen und nur Aufbau war wichtig. Und aber dadurch haben wir zumindest, also ich habe so das Gefühl, haben wir dieses Abschiednehmen nicht gelernt oder wie man das macht. Und weil es kann ja nicht sein, weil Abschied zu nehmen ist ja was Natürliches. Es ist ja jetzt kein, per se jetzt nichts Schlimmes sozusagen. Es gehört genauso dazu zum Leben. Aber mich beschäftigt halt so, warum das so schwierig ist. Ist das, weil wir nicht damit umgehen, weil das irgendwie totgeschwiegen wird und weil wir immer nur das Schöne sehen wollen, weil immer das Schöne hervorgekehrt wird und das Happy Life ist wichtig und richtig und das andere, na, da redet man nicht drüber.
Mhm.
Weil es ist ja auch so in der Trauer, es weiß ja dann nie jemand, was er sagen soll, wenn irgendwas passiert.
Also
Fakt ist nicht nur Tod, sondern auch andere. Da sind ja dann viele immer überfordert, wenn es einem nicht gut geht, wissen ja nicht, was sage ich dann zu der Person.
Also es ist ganz sicher, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Tod ein Tabu ist nach wie vor und Abschiedlichkeit ganz wenig Platz hat. Wir leben alle so, als würden wir nie sterben, weil sich kein Mensch mit dem Thema, oder nur die wenigsten Menschen, also ich würde nicht sagen kein Mensch, aber nur die wenigsten Menschen damit auseinandersetzen, dass sie ähnlich sind, was dazu führt, dass sich die Menschen dadurch auch wahnsinnig verzetteln in Probleme, die eigentlich gar keine Probleme sein sollten. Ja. Und das ist schon mal, das ist einfach so. Das ist ein Merkmal der westlichen Gesellschaft. Da gibt es ja andere Kulturen, wo der Tod einfach integriert ist und einfach wirklich tatsächlich als Faktum und auch als wesentlicher Aspekt ins Leben hineingeholt wird. Auch der Umgang mit sterbenden Menschen und so weiter. Also da gibt es einfach ganz andere Zugänge. Wir schieben den Tod in eine Ecke des Stillschweigens, des nicht hinschauen wollens, wir verstecken die Toten, wir schauen sie am besten nicht mehr an, wir können uns einfach nicht, also nicht damit konfrontieren, das ist, wird extrem weggedrängt. Ja, und da wäre eine Kultur der Abschiedlichkeit wäre schon mal, würde auch vielleicht weiterhelfen, um mehr, Ruhe, Frieden oder was auch immer jetzt auf der größeren Ebene hinein ins Leben zu transportieren. Weil wenn wir wissen und wenn wir bewusst werden, dass morgen, das ist jetzt immer so.
Ja, ich weiß, aber es ist so, ja.
Oder wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, ja, ist nicht, ich weiß, ich werde morgen aufwachen. Aber was ist, wenn es nicht ist? Also ich finde, das ist immer so schwierig, diese Übung zu machen. Aber ich finde schon, dass man sich mal auch so hinsetzen könnte und nachdenken. Ja, was würde ich eigentlich rückblickend, also das Leben von hinten aufgerollt, mal betrachten? Was würde ich dann getan haben wollen oder was würde ich nicht getan haben wollen oder was würde ich anders machen? Und das würde uns dann schon vielleicht ein bisschen den Blick ein bisschen reparieren.
Ja, na das glaube ich auch. Es ist halt, das braucht halt irgendwie Ruhe und Langsamkeit und dass man in sich geht. Und in unserer schnelllebigen Zeit ist das, glaube ich, recht schwierig. Ich meine, jetzt, wo mein Vater gestorben ist und bei der Bestattung, haben sie mir erzählt, dass es auch dahin geht, dass die Leute gar kein Begräbnis mehr wollen, immer mehr. Dass sie sagen, ja, grabt das halt ein und ich will nicht dabei sein, weil das ertrage ich nicht irgendwie und ich will auch keine Musik haben, weil das wäre zu traurig. Und dass es auch wirklich viele Urnen gibt, die dann gar nicht abgeholt werden, die einfach stehen, ja. Und sie sagt, das wird immer mehr, die Leute wollen sich nicht auseinandersetzen, die schaffen das irgendwie nicht, ja.
Das habe ich noch nicht gehört, das weiß ich nicht.
Ja, das hat mich nämlich auch total überrascht, weil ich eher gedacht habe, vielleicht geht es jetzt so mit, wo immer mehr Menschen ein bisschen mehr bewusster sind und mehr auf sich schauen, dass es da mehr in die Richtung geht, aber offenbar.
Nein, ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass wir in einer sowieso extrem schwierigen Zeit leben, wo wir tagtäglich unglaublich viel verarbeiten müssen. Von Kriege über Trump, über wie geht's überhaupt weiter, wirtschaftlich, Inflation, bla, Teuerung. Also ich glaube, dass die Menschen wahnsinnig viele Alltagssorgen haben, so dass sie sagen, boah, mit dem das packe ich jetzt nicht auch noch. Ja? Ich will einfach jetzt, ich will es nicht. Ja? Und das verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad. Und dann leben wir natürlich in einer Zeit, wo halt das Selbstoptimieren einfach eine große Rolle spielt im Sinne von das Glück optimieren, nicht? Es soll alles schön sein. Es ist eh alles so scheiße, also schaue ich, dass jetzt schön wird. Und da hat dann natürlich Trauer und Abscheulichkeit nicht so viel Platz. Aber gerade das ist ja, finde ich, die Chance in dem Thema, das da liegt, die da liegt, ja. Dieses angesichts dessen, dass irgendwann einmal alles vorbei ist, ist doch jeder Moment noch so viel mehr wert, als er sowieso schon ist.
Man weiß es ja auch vom Kopf her. Oder vom Kopf her wissen wir ja, dass irgendwie jeder Moment zählt und das hört man ja, oder weiß man auch, wenn jemand dann stirbt in der Familie, sagt man, ah ja, und jeder Augenblick zählt und alles ist so wichtig, aber irgendwie vergisst man das dann.
Ja, ich meine, ich glaube, man kann nicht jeden Tag so leben. Das wäre absurd. Nee, man kann nicht jeder. Und soll auch nicht. Man soll nicht jeden Tag aufwachen unter dem Motto, was wer weiß, ob ich morgen noch lebt. Das ist ja.
Nein, vor allem, ich finde, also, da finde ich, den Zugang finde ich nämlich persönlich selber extrem komisch, weil wenn ich wüsste, das ist mein letzter Tag, ja, würde ich alles Geld raushauen, das ich habe, und würde, weiß ich nicht, irgendwas machen. Also ich glaube, vielleicht sollte man eher so leben, wie jeder Tag wäre der erste Tag, ja, so neu wie soll ich sagen, unbelastet und ohne Vorurteile irgendwie rangehen als.
Ich glaube, es gibt kein Pauschalrein. Nein, es gibt nur eine Grundsatzgeschichte, dass ich sage, ja, wir müssen den Tod einfach als Faktum akzeptieren. So wie wir Klimawandel oder keine Ahnung. Das sind einfach Fakten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist auch gut so. Das beginnt ja wirklich schon damit, dass man ein ordentliches Testament machen soll. Eine ordentliche Patientenverfügung. Alle seine letzten Sachen geordnet haben, weil das Quirks haben dann die Nachfahren.
Ja, juhu, ich hatte nämlich all das, ja.
Genau, so ist es. Also ich finde schon mal so, dass wir haben, weiß ich nicht, wir haben alles geregelt, unsere Wertpapiere und unsere Socken in der Lade und die Bücher womöglich nach Alphabet im Bücherregal geordnet. Also je nach Akribie Talent. Aber das, nö, das mache ich übermorgen oder übermorgen, das reicht auch noch. Und dann batsch und so. Das sind halt so Sachen. Und ich finde schon, sich auch mit der Möglichkeit eines eigenen Todes auseinanderzusetzen, bedeutet auch, dass man eine Entscheidung treffen kann. Was ist, wenn das und das passiert? Wie möchte ich dann behandelt werden oder nicht behandelt werden? Wie soll es mir gehen? Wer soll da die Verantwortung übernehmen? Was wird getan, wenn ich es nicht mehr tun kann? Das wäre total wichtig. Ja.
Und das ist auch, finde ich, ein gutes Gefühl irgendwie. Also ich habe das halt dann auch mit meiner Tochter besprochen. Ich habe gesagt, ich hätte das dann gern so und so geregelt. Ich möchte nicht gleich abgeholt werden. Ich mag noch 2 Tage zu Hause liegen, und jeder, der Abschied nehmen will, kann Abschied nehmen. Und das ist dann irgendwie für mich so ein beruhigendes Gefühl. Einerseits für mich, dass ich weiß, was dann nachher passiert, obwohl es mir vielleicht dann egal ist. Und aber auch für die Angehörigen. Ja.
Vielleicht.
Aber auch für die Angehörigen, dass sie wissen, dass was zu tun ist.
Es ist für die Angehörigen. Es ist für die, ja, also ist es für den Angehörigen.
Nicht für die. Ja, stimmt, bei mir ist es dann.
Weil du kriegst es nicht mehr mit. Außer vielleicht, ich glaube schon, dass ich es mit. Ja, genau. Das sitzt oben auf der Wolke und der, wer weiß, wir wissen es ja eh. Nein, wir geht es eh. Ja, wir wissen, nein, ist das auch gut so. Nein, aber das sind so grundsätzliche Dinge. Und aber vorher hast du noch etwas erwähnt. Wir wissen nicht, was wir zu einem Menschen sagen sollen, der trauert. Und das ist, also diese Sprachlosigkeit zeigt ja auch, dass das Thema, wie wenig dieses Thema Platz hat. Und im Trauer, im Kurs Trauerbegleitung war das so schön, weil die Kursleiterin gesagt hat, einer der schlimmsten Dinge, die man aus ihrer Sicht, ja, aus ihrer persönlichen Sicht sagen kann, ist viel Kraft. Das ist so eine Floskel, ja.
Genauso wie mein Beileid, finde ich auch furchtbar, ehrlich gesagt.
Ja, da ist mein Beileid noch besser. Also, ja, es ist, also an sich wird mein Beileid auch als Grundfloskel auch in der Trauerbegleitung empfohlen oder mein Mitgefühl. Aber so, auch so Sätze wie, ach, ich weiß, wie du dich fühlst. Oder ich kann total nachvollziehen, wie du dich fühlst. Das stimmt nicht. Trauer ist so hoch individuell. Niemand anderer kann wissen, wie sich der andere fühlt. Das ist falsch. Aber natürlich, die Wahl der Worte ist dann sehr schwierig, wenn wir sozusagen in diesem Thema immer in der absoluten Wortlosigkeit leben. Im Grunde ist ein Satz zum Beispiel durchaus angebracht und durchaus erlaubt, wenn man merkt, man weiß nicht, was man sagen soll, bevor du eine Floskel auspackst und dir aus dem Hut ziehst, ist es vielleicht besser zu sagen, es macht mich so betroffen, dass ich gar keine Worte dafür finde. Und das tut den Trauernden oft mehr wohl als alles andere, wo er merkt, es sind Plattitüden und das ist nur dem geschuldet, dass halt irgendwas gesagt wird, sondern das holt ihn auch ab in seiner eigenen Ohnmacht und in seiner eigenen Wortlosigkeit und in seiner eigenen Fassungslosigkeit, weil er merkt, ah, da ist jemand, der empfindet ähnlich und ich weiß jetzt auch momentan gar nicht, was ich tun soll. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt auch. Ja. Und ich meine, man darf halt nicht vergessen, dass das Thema Tod, Trauer, Abschied ja sich nicht nur immer auf das Sterben von anderen misst.
Nein, überhaupt nicht.
Also wir erleben das ja auch. Eine Trennung nach einer langjährigen Ehe oder langjährigen Beziehung kann sich wie ein Tod anfühlen und ist auch, also auch in den Trauerphasen, also früher hat sie die Trauerphasen nach Elisabeth Kübler-Ross gegeben, dass Trauer in Phasen abläuft. Heute geht man nach einem Facettenmodell der Trauer zum Beispiel. Da ist maßgeblich eine deutsche Trauerforscherin. Es gibt mehrere, die da aktiv sind, aber ich kann mich jetzt, also ich würde jetzt einmal das von der Chris Paul erwähnen. Die hat dieses wunderbare, die Facetten der Trauer entwickelt. Das sind verschiedene Farben. Und jede Farbe steht für ein anderes Gefühl oder für eine andere Haltung. Und da ist von, Wut oder Verzweiflung oder quasi auch dieses praktische Umgehen mit, also realisieren und all diese Dinge. Das sind so viele verschiedene Facetten. Und das ist aber eben nicht, dass das also wie eine Krankheit verläuft und dann bist du irgendwann am Ende, sondern das switcht komplett.
Es sind Wellen, wellenförmig, würde ich
sagen. Es ist eine wellenförmige Bewegung, genau. Einmal so und du wechselst von dem Zustand in den anderen und das ist findet im Grunde auch nie einen wirklichen Abschluss, sondern du integrierst es irgendwann einmal, ja. Und es gibt nicht jetzt ist schon die Zahl am Monat, jetzt ist schon 7 Monate vorbei, jetzt komm, ha, jetzt reißt die wieder zusammen,
aber das ist alles wieder gut. Es gibt genug, die das sagen und die das dann auch.
Genau, das ist auch falsch.
Ja, das ist definitiv nicht sehr angenehm.
Genau, weil jeder trauert
anders.
Anders, das ist immer ganz ein wichtiger Punkt. Trauer ist was Hochindividuelles, abhängig auch davon, was passiert ist, wie die Umstände waren, wie der Mensch per se ist. Also du kannst da nicht irgendwo ein Modell total drüber stülpen und sagen, na jetzt mach mal so, ja. Sondern das kann bei manchen Menschen, es ist oft, dass die Trauer erst nach einem Jahr richtig beginnt. Weil das erste Jahr so ein Struggle ist, gerade wenn so wieder natürliche Sachen, wie zum Beispiel du verlierst ein Kind, also ein Kind stirbt oder so, oder diese plötzlichen Ereignisse, also durch Unfall oder wenn jemand einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr da ist, dann ist das natürlich noch einmal härter. Und da braucht es einmal eine ganz eine lange Zeit, um das überhaupt zu erfassen. Und da gibt es wirklich dann auch schöne Sachen. Es gibt auch diesen berühmten Satz, den viele sagen, ne, lass jetzt endlich los. Aber was bedeutet das, loszulassen? Du lässt den, der gegangen ist, fallen. Wenn du ein Papier oder einen Stein in die Hand nimmst und loslässt, dann fällt's. Dann ist es weg.
Ja, das genau, das wollte ich gerade sagen. Das wäre dann wie wenn er weg wäre. Und das ist es ja nicht.
Das wollen wir nicht. Ja. Das heißt, loslassen ist das blödeste Bild, was man da heranzerren kann. Es geht einfach darum, diese Person, diesen Menschen zu würdigen, dem einen Platz zu geben. Und da gibt es wirklich schöne Arbeiten, auch Richtung einen Platz im Herzen geben, einen Platz im Körper, einen Platz im Außen geben. Rituale sind unglaublich wichtig. Rituale sind wahnsinnig wichtig.
Ja, also, das ist nämlich, die Erfahrung mache ich jetzt auch. Und ich war früher immer so, bei einer Rituale voller Blödsinn und mag ich überhaupt nicht. Aber jetzt merke ich, das tut einfach gut.
Genau. Und einen Platz finden.
Ja.
Platz finden für den Menschen. Also, dass auf der Kommode ein Foto.
Ja, ich habe so ein Regal auch, das ich aus seiner Wohnung habe, mit seinen Büchern, seinem Bild und.
Da siehst du, da hast du instinktiv genau das, das gemacht.
Was und da gehe ich gern vorbei. Das ist das Erste, was ich sehe, wenn ich reinkomme in die Wohnung. Und das Letzte, was ich sehe, wenn ich rausgehe, es ist im Vorzimmer.
Genau. So hat er einen Platz in deiner Wohnung und so hat er dann auch einen Platz in deinem Bewusstsein, deinem Herzen. Und er ist ein Teil von dir und du musst ihn nicht vergessen und loslassen. Und das ist so wichtig. Und was natürlich so Trennungsprozesse und solche Sachen. Ja, ich meine, das ist ja auch ganz ehrlich, manchmal sind es Lebenskonzepte. Also ich merke das ja selber, so dieses, ich habe mich ja 2017 proaktiv selbst entschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen, raus aus einem großen Unternehmen, kann ich sagen, dem Kurier. Und das war von mir aus, ja. Aber wie dann der letzte Tag in dieser Redaktion war, wie viele Jahre ist 25 Jahre oder was, keine Ahnung, war und habe ich gewusst, ich will das jetzt, aber ich habe so geweint, ja, und dann, wie wir den Abschied gefeiert haben, wieder geweint und was ich dann noch geweint habe, ja, einfach weil da eine große Ära zu Ende gegangen ist, die nie mehr wiederkommt. Ich weiß es, ja, es muss jetzt ganz was Neues beginnen. Und so geht es mir auch, so ist es mir dann ein bisschen mit der Pensionierung gegangen, aber da trotzdem weiterarbeiten, das war klar. Und ich weiß, dass die nächsten Einschnitte kommen werden, weil ich jetzt in einem Alter bin, wo man sozusagen, ja, man kann, man, ich werde immer ein bisschen schreiben und so, aber die Frage ist, wie lange werde ich das und das noch schreiben? Wie lange werde ich noch Kolumne schreiben? Keine Ahnung. Es rücken neue Menschen nach, neue Leute, neue Talente. Das ist der Lauf der Zeit, ja. Und irgendwann werde ich sagen, ich war einmal Journalistin. Und ich merke mit diesem Konzept, also identifiziere ich mich so stark, dass wenn das mal so sein wird, da wird auch nochmal ordentlich was abgehen. Das spüre ich. Also das spüre ich einfach, weil da ein Identitätswechsel stattfinden wird. Ja. Das sind schon große Einschnitte, wo man auch an das, finde ich, respektieren muss, dass da ein Mensch ist, der gerade einen Abschied erlebt. Und
ja, auch wenn Kinder ausziehen. Wenn
sie ja, was heißt, ja, ist das, der letzte Karton. Und jetzt kommt nur der da und dann ist er weg oder sie weg. Furchtbar. Ja, also was ich da herumgehauen.
Also eine Woche hat es bei mir gedauert und dann war es gut. Aber die eine Woche war ganz schlimm.
Ja.
Da habe ich meiner Tochter, weiß ich noch, jeden Tag Trauer-WhatsApp, Musikstücke geschickt und solche Sachen. Aber das war notwendig und dann war es aber auch.
Ja.
Dann war es aber auch wieder gut, ja.
Also ja, und dann irgendwann ist es eben so, dass wir an den Punkt kommen, wo klar ist, und jetzt muss ich mich von meinem Leben überhaupt verabschieden, weil jetzt, weiß ich nicht, wenn ich dann nochmal irgendwann einmal 80, 85, 90 bin, weiß ich, es kann das letzte Weihnachtsfest, es kann der letzte Geburtstag sein und dann sind wir soweit. Baba wird,
ja. Das ist irgendwie ein schöner Abschlusssatz,
ja,
oder?
Ja, genau.
Baba wird, ja. Liebe Gabriele, ich danke dir für diesen Gedankenaustausch.
Gerne.
Und jetzt genießen wir noch den Abend. Ein bisschen. Ja. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.